GFF Praxistalk, der Podcast für Glas- und Fensterprofis.
Dieser GFF Praxistalk wird Ihnen präsentiert von dem Familienunternehmen MHZ, Ihrem verlässlichen Partner und eine der führenden deutschen Manufakturen für maßgefertigten Sicht-, Sonnen- und Insektenschutz seit fast 100 Jahren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des GFF Praxis Talks. Ich bin Holger Dirks, der Chefredakteur der GFF. Mein heutiger Gast sitzt in Leinfelden, Echterdingen, das ist bei Stuttgart. Es ist Wilhelm Hachtel, Coach für Selbstmanagement, Vorsitzender des Branchenverbandes IVRSA und 1987 bis 2015 Geschäftsführer von MHZ. Hallo Herr Hachtel, grüß Sie.
Hallo Herr Dirks.
Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Hachtel. Wir wollen über das Thema Selbstmanagement sprechen und auch darüber, wie ja, das sich auch mit Ihrem Werdegang sozusagen verbindet. Denn ich glaube schon, dass vieles aus Ihrer langjährigen Berufstätigkeit fließt natürlich auch ein in die Beratung. Selbstmanagement, Herr Hachtel, vielleicht mal zur Einordnung. Das ist groß, sehr breit gewählt, wenn wir es auf Handwerk runterbrechen. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, bis zu 80 Funktionen muss ich als Handwerksmeister, der einen eigenen Betrieb habe, erfüllen. Da sage ich mal ganz einfach ausgedrückt, da muss ich schon viel Selbstmanagement haben.
Die Aufgaben eines Handwerksmeisters sind durch die zunehmende Komplexität, die das Handwerk selbst hat, aber auch durch die Regularien, die Anforderungen, die modernen Medien, die sind ja unendlich gewachsen. Wenn Sie 50 Jahre zurückgehen, dann hat man ein kleines Telefon gehabt, das mit der Wählscheibe noch bedient wurde, die moderneren mit Tasten. Aber Handys, Instagram und die ganzen Kommunikationstechniken wie WhatsApp, Mail und so weiter, das gab es alles nicht. Und dadurch hat natürlich die Komplexität für den Handwerksbetrieb ganz enorm zugenommen. Früher hat man sich um die Qualität im Handwerk gekümmert und heute muss man sich um sehr, sehr viel mehr Dinge kümmern, ganz klar.
Wie würden Sie denn eigentlich Selbstmanagement beschreiben, aus Ihrer Erfahrung heraus?
Ich habe mich sehr lange damit befasst, wie man Selbstmanagement definieren könnte und habe versucht, de facto den Begriff zu ersetzen, weil er mir nicht gefällt. Es geht darum, dass wir unsere Lebenszeit mal überblicken und überlegen, wie wir die Zeit, die uns zur Verfügung steht, sinnvoll einsetzen können. Dabei habe ich zwei Begriffe, die mir da im Kern ganz wichtig sind. Das ist Effektivität und Effizienz. Die meisten Menschen verwenden die Begriffe identisch, aber sie sind nicht identisch. Effektivität ist, was ich tue. Und wenn ich überlege, was ich tue, dann passiert das sehr, sehr häufig, dass ich auch überlegen muss, was ich nicht mehr tue. Das ist Effektivität, was tue ich? Effizienz ist, wie tue ich etwas? Und konsequenterweise muss man zuerst entscheiden, was man tut und dann zu überlegen, wie man es tut. Und diese zwei Begriffe, Effizienz und Effektivität, die haben wir in der MHZ zu dem Kürzel zusammengefasst, E². Sei effektiv und effizient. Überlege, was du tust und wie du es tust. Der Hintergrund ist, Effektivität ist immer eine Entscheidung. Effizienz ist immer eine Investition. Sei es in Arbeitszeit, in Prozessverbesserung oder in neue Anlagen. Wer aber nicht die Effektivitätsentscheidung vorher trifft, der hat gar nicht die Kapazitäten zur Effizienzsteigerung.
Sie sind viel in der Beratungstätigkeit draußen, auch in der Praxis, gewerkeübergreifend. Aber Sie bringen, wie gesagt, auch viel unternehmerischen Background mit aus der operativen Zeit bei MHZ. Wo steht denn eigentlich das Handwerk?
De facto ist es so, man ruft mich, wenn Beratungsbedarf da ist. Das kann eine Nachfolgeregelung sein, das kann irgendein Konflikt sein in der Familie. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Themen. Und wenn Sie fragen, wo steht das Handwerk da? Von brillant bis katastrophal. Da ist auf der Skala alles belegt. Ich arbeite in der Beratung mit einem ganz einfachen Modell. Ich erfasse die DATEV-Daten einer Jahresabrechnung. Und da habe ich inzwischen 60 oder 70 auf meiner Datenbank. Und da gibt es ganz interessante Auswertungen. Es gibt Unternehmen, die schaffen eine Wertschöpfung von 18 bis 20 Euro pro Arbeitsstunde. Und andere, die schaffen 65, 70, manche 75. Und dieses Thema Rohertrag pro Arbeitsstunde, daran zeigt sich, wer ist effektiv und wer ist effizient. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In dem Moment, wo man einsteigt in die Betriebswirtschaft, erkennt man, die Prozesse sind in Ordnung oder sie sind nicht in Ordnung. Ich will es mal ein kleines Beispiel erläutern. Jede Tätigkeit lässt sich nach der K10-Lehre in drei Teilbereiche machen. Ich nenne das T1, 2, 3, T1. Ist die Vorbereitung, T2 ist die tatsächliche Tätigkeit und T3 ist die Nachbereitung. Erklärt am Beispiel, Bild aufhängen, also Nagel in die Wand schlagen. Ich muss Nagel und Hammer holen. Ich muss den Nagel einschlagen, das Bild aufhängen und dann den Hammer wieder aufräumen. Und wenn ich dann im Seminar frage, wie lange braucht denn T1 in diesem Fall, ist es besser, nicht zu antworten. Weil das hängt einfach da ab. Hat jemand Ordnungssysteme, dann weiß er, wo sein Hammer ist. Hat er keine Ordnungssysteme, dann findet er weder den Hammer noch den Nagel. Und dann wird das T1 sehr lang. Und wenn man überlegt, woher kommt es, dass das T1 so lang ist, dann, dass er beim letzten Einschlagen oder beim Benutzen des Hammers, beim T3, bei der Nachbearbeitung, nämlich dem Aufräumen des Hammers, etwas geschlampert hat. Und diese geschlossenen Prozesse, wenn die im Handwerk in Ordnung sind, fallen Suchzeiten, mangelnde Kommunikationszeiten und so weiter weg. Und dann steigt die Effizienz.
Na, da wollte ich gerade drauf kommen. Also was heißt das konkret? Also gerade Suchzeiten, das hört man ja auch immer wieder aus der Praxis. Ja, wenn es aufgeräumt ist, wenn auch die Leute wissen, wo das Material zu finden ist und es da auch immer wieder aufgefüllt wird, etc. etc. Und dass es da auch wieder hingeräumt wird, wenn es zum Beispiel von der Baustelle zurückkommt, etc.
Und jetzt kommen wir zum Thema Selbstmanagement. In dem Moment, wo der Chef organisiert ist, hat er die mentale Grundlage, den ganzen Betrieb zu organisieren. Und ich erlebe sehr häufig, dass selbst wenn ich hier ein Seminar habe, dann sitzen die Leute und dann klingelt das Handy und die rufen an, Chef, wo ist der und der Kleber? Und durch diese unkoordinierte Abwicklung von Prozessen wird der Chef zum Engpass, der alles regulieren muss. Und diese Leute sind dann meistens erschöpft und überlastet. Und so hat das Selbstmanagement zwei Konsequenzen. Das erste ist, in dem Moment, wo ich die Sachen im Griff habe, geht mir es gut. Und das zweite ist, dass meine betriebswirtschaftlichen Zahlen einfach anders aussehen. Ich habe Kunden, die nichts verdienen und ich habe Kunden, die haben 21-22% Umsatzrendite nach Abzug aller Kosten, inklusive der angesetzten eigenen Arbeitsleistung. Und diese Spanne, die wird durch Selbstmanagement in ganz erheblichem Maße bestimmt.
Ich habe tatsächlich zum ersten Mal vor rund 3 Monaten gehört von einem jungen Handwerksmeister, der einen Betrieb hat, den er auch aufgebaut hat, den er nicht übernommen hat. Er hat sich selbst einen Kundenstand aufgebaut. Er ist sehr viel am Arbeiten, Herr Hartl, aber er hat jetzt tatsächlich am Jahresende auch mal zusammengerechnet und der Ertrag, der war sehr überschaubar. Da merkte man schon, ja, auch Frustration. Jetzt kann man natürlich vielleicht sagen, na gut, das ist jetzt Anlaufzeit und wenn der Jahre mal 5 Jahre etabliert ist, dann wird sich das ändern. Aber da habe ich tatsächlich gedacht, da musst du es aber wirklich wollen, denn das, was er mir erzählt hat, ein Ertrag, das war ein niedriger, vierstelliger Betrag, wo ich gedacht habe, dafür ist er mehr oder weniger 365 Tage nur mit seiner Firma beschäftigt.
Dass ich nach dem Ertrag ein anständiges Gehalt bezahlt hat und es von den Kosten bereits abgezogen hat, dann ist es noch okay. Aber, Herr Drix, was ich sehr oft erlebe, ist, man spricht ja in der Betriebswirtschaft von Opportunitätskosten. Wie viel würde ich verdienen, wenn ich woanders arbeiten würde? Und diese Opportunitätskosten muss man in die eigene Ertragsrechnung reinmachen. In der heutigen Zeit, bei den heutigen Herausforderungen, würde ich jedem jungen Meister, ob Rollladenbauer, Raumausstatter, Glasermeister, es gibt so viele Betriebe, die altershalber einen Nachfolger suchen, die man billigst erwerben kann, die Kundenstamm haben, die Prozesse, die Werkzeuge haben, wo alles da ist. Fang um Himmels Willen nicht an, einen Wald zu roten und selber Radieschen anzupflanzen.
Das haben wir tatsächlich sowohl in der Sicht- und Sonnenschutz aus ganz Deutschland, das, was Sie sagen, das haben wir auch im Glaserbereich, ja, auch bundesweit.
Ich habe eine Statistik von der Landesinnung Hessen. Da werden in 5 Jahren 20% der Betriebe altershalber aufhören und 80% von ihnen haben keine Nachfolger. Die haben aber einen Kundenstamm. Die haben eine Reputation, die haben einen Namen, die haben unheimlich viel Material und so weiter, egal was man alles braucht. Es ist alles da. Die einen verschrotten sind, die anderen kaufen es neu. Von daher, bitte ganz nüchtern, wer Geld verdienen will im Handwerk, der muss 2 Dinge machen. Er muss sich einen Standort suchen, mit dem er gut arbeiten kann. Er braucht eine saubere Preispolitik, eine saubere Mitarbeiterführung, eine saubere Prozessgestaltung und er muss Ordnungssysteme aufbauen. Und wenn er das im Griff hat, kann er ohne weiteres einen 6-stelligen Betrag verdienen.
Zum Thema Multiplikator sozusagen, auch was muss ich vielleicht delegieren dergleichen. Wir haben es eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Wenn alle immer bei mir anrufen oder beim Chef anrufen, will ich dies, will ich das. Ist es denn nicht auch so, Herr Hartl, ich beauftrage Sie als Coach, Sie kommen auch ins Unternehmen etc., aber im Endeffekt muss ich ja eigentlich auch dann hinterher das umsetzen und ich muss meine Mitarbeiter eigentlich mit reinnehmen in dieses Konzept.
Absolut richtig. Aber der Schlüssel ist immer, dass bestimmte grundlegende Dinge richtiggestellt werden. Das erste ist, Wenn ich heute, ganz grob gerechnet, einem Handwerker, ich rechne mit 20 Euro, das kriegen Sie selten, aber 20 Euro kann man es rechnen. Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 21%, sind wir bei 24 Euro. Die Leute sind zurzeit im Durchschnitt, Meldung AOK, Techniker Krankenkasse, 21 Tage krank, haben 30 Tage Urlaub und 9 Feiertage unter der Woche. Das bedeutet, die Leute arbeiten 41 Wochen, aber zahlen muss ich sie 52 Wochen. Wenn ich das hochrechne, dann bin ich irgendwo bei einem Stundensatz von 30 Euro nur für den Lohn. Keine Verwaltung, kein Fahrzeug, gar nichts, nur der Lohn. Und wenn ich jetzt einen Abrechnungssatz habe von 49,50 Euro, dann muss ich, wenn ich bedenke, dass ich ja nicht alle die von mir bezahlten Stunden kriege, ich ja nicht alle auf die Rechnung an Kunden. Ich muss Fahrzeug betanken, ich muss Lager einräumen, ich muss Reifen wechseln und so weiter. Ich nenne das Auslastungsgrad. Wenn Sie heute im Handwerk einen Auslastungsgrad von 70% haben, dann müssen Sie diese 30 Euro durch 0,7 dividieren oder mit 1,5 multiplizieren, dann sind die Kosten der Arbeit alleine schon 45 Euro. Jetzt müssen Sie Gewerbesteuer zahlen, Sie müssen Inland zahlen, Ihre Werbung, Sie müssen die Abschreibung bezahlen, Kapitalbindung, Lager, Miete, alles. Anders ausgedrückt, unter 60 Euro netto kann man im Handwerk heute kein Geld mehr verdienen. Also die Richtigstellung der Preispolitik ist das Allererste. Das Zweite ist, man guckt sich den Materialeinsatz an. Jemand, der Boden verlegt, hat einen höheren Materialeinsatz. Wer Markisen verkauft, auch bei Fenstern, da sieht man das, dass die Arbeitszeitenrelation zum Fenster etwas anders. Man kann dann relativ schnell erkennen, aber eine Kenngröße lautet, Material und Personal zusammen darf nicht über 75% sein, wenn du Geld verdienen willst. Wenn du jetzt schlecht kalkulierst, hast einen Materialeinsatz von 55% und 30% fürs Personal, sind 85% weg, dann wird nichts mehr verdient.
Wir sprachen eben schon über Gründe, die zur Beauftragung führen können. Unternehmensnachfolge war ein Punkt. Gibt es eigentlich, Herr Hartl, einen typischen Auftraggeber, sagen wir mal vom Alter her, oder ist es von bis? Ich habe eben von einem jungen Handwerksmeister gesprochen, der einen Betrieb aufgebaut hat oder aufbaut. Hat man da alles vom Jung bis Alt?
Absolut. Ich habe Existenzgründer und Leute, die im Alter von 75 dann versuchen, ihr Unternehmen irgendwie mit einem Nachfolger zu versehen. Das Spektrum ist ganz breit. Ich mache keinerlei Werbung. De facto komme ich nur auf Empfehlung und habe damit mehr als genug zu tun.
Ist es denn tatsächlich auch so, ich habe es gerade schon angesprochen, kommen Sie zu mir ins Unternehmen?
Ganz klar. Das Thema ist, ich kann, das mache ich auch manchmal, da schickt mir jemand seine BWA, ich gebe die bei mir in die Analysedatei rein und sage, passen Sie auf, an der und der Stelle sehe ich da ein großes Defizit, achten Sie mal da und da drauf. Da hatte ich jetzt einen Fall, das war ein Raumausstatter, da habe ich mir die Personalzahlen und die Umsatzstruktur angeschaut und gesagt, Ihre Bodenleger sind viel zu langsam, für den Umsatz brauchen Sie 2 und nicht 5. Das kann ich an den Daten erkennen, ja, da muss ich nicht hingehen. Aber wenn es tiefer liegende Strukturen ist, dann kommt man hin und sieht einfach, der Betrieb hat Prozesse, der Betrieb hat Ordnungssysteme oder sie fehlen halt. Und das kann ich vor Ort sehr, sehr viel schneller erkennen und kann dann auch helfen, an bestimmten Punkten relativ zügig zu machen. Meine Beratung im Durchschnitt bei einem Kunden bin ich ganz, ganz, ganz selten länger als 2 Tage. Und wir kriegen es im Allgemeinen zum Laufen. Ich habe Leute, die nicht umsetzen, ja, dann kann ich auch nicht helfen.
Dann kann man auch nicht helfen. Das ist die klassische Beratungsresistenz. Oder ist auf Deutsch gesagt, es tut noch nicht genug weh.
Manchmal, da sind Sie in der Firma, da ist die 83-jährige Mutter, die noch durch den angestaubten Laden rennt, weil der Laden so bleiben muss, wie sie das 50 Jahre betrieben hat. Da wissen alle, dass man das nicht überleben kann. Dann entweder abwarten, bis sich's löst, das Thema, oder ganz gelassen sagen, okay, es ist eure Entscheidung.
Gibt es eigentlich über die Beratungspraxis, wenn sozusagen der Auftrag ist abgewickelt, bleibt man da trotzdem noch in Kontakt?
Ganz genau, die kommen immer wieder mit einer kleinen Frage. Das sind so, würde ich mal sagen, 5 bis 10 Mails am Tag, die so aus der Historie meiner Kunden einprasseln. Die haben eine Frage, was für Erfahrung mit der Software, gibt es da irgendjemanden, die solche Dinge passieren dann permanent.
Immer mehr gibt es auch weibliche Nachfolger, die eben nach dem Absolvieren der Meisterschule Betrieb übernehmen, etc. etc. Spielt das eigentlich auch eine Rolle? Also, dass man sagt, Frauen können per se besser organisieren als Männer?
Ich habe auf der Meisterschule für Rollladenbau in Wiesbaden und in Ulm, wo ich Personalwesen und Selbstmanagement einen Tag pro Meisterkurs referiere, in der Größenordnung 100 Rollladenbaumeister und 2 oder 3 Meisterinnen kennengelernt. Bei den Raumausstattungen ist es so, dass 60% Frauen sind und 40% Männer. Und de facto, die Chaoten und die Brillanten sind geschlechtlich in etwa gleich verteilt. So mein Eindruck. Es gibt Frauen, die empathischer arbeiten, aber ich habe eine Kundin, die sagt, manchmal sucht mein ganzer Betrieb eine halbe Stunde meinen Autoschlüssel. Und das kommt nicht selten vor. Also solche Dinge gibt's. Und von daher, ich würde es nicht geschlechterspezifisch aufdröseln. Interessant ist für mich, dass beide, Männer und Frauen, im Allgemeinen erstaunlich konsequent umsetzen. Also ich kann durchaus erkennen, wenn die Preispolitik richtig gestellt wird, die Auslastungsgrade hochgefahren werden, dass das Ergebnis sich manchmal binnen Jahresfrist verdoppelt, manchmal sogar verdreifacht. Nicht beim guten Unternehmen, die brauchen mich ja nicht, ne? Sondern Unternehmen, die wirklich ein Problem haben, wo ich ganz einfach merke, die kriegen ihre PS nicht auf die Straße. Und dann gibt es ein paar kleine Regeln. Wenn man die richtig stellt, geht es relativ schnell, dass der Ertrag steigt.
Wir haben am Anfang über die vielen Rollen und Aufgaben gesprochen, die de facto ich als Handwerksmeister habe oder in dem Fall auch als Verantwortlicher meines Betriebes. In der Industrie ist es so, wenn das Unternehmen wächst, dann wird irgendwann aus dem einen Geschäftsführer wird noch ein zweiter Geschäftsführer, dann teilt man sich das, dann auch verschiedene Aufgabenbereiche, wo man sich dann eben in der Geschäftsführung das auch aufteilt, bis hin zum Großunternehmen, wo eben dann viele verschiedene Bereiche über Vorstandebene organisiert sind. Ist das eigentlich ein Trend? Weil ich sehe schon, dass auch im Handwerk immer mal Co-Geschäftsführer da sind oder ja, wo man verantwortlich sich den Betrieb teilt. Ist das was, wo man sagt, das macht auch die Sache einfacher, Ihrer Erfahrung nach?
De facto habe ich keinen einzigen Kunden mit zwei Geschäftsführern, außer einem Brüderpaar, das den elterlichen Betrieb gemeinschaftlich übernommen hat. Sonst kenne ich den Fall von zwei Geschäftsführern nicht. De facto geht es darum, ab einer bestimmten Größe muss ein Unternehmen sich mit der Kunst der Führung auseinandersetzen. Und die Kunst der Führung heißt, dass ich Menschen motiviere, Dinge zu tun, die sie ohne diese Motivation nicht tun würden. Und da würde ich dann eher dazu übergehen zu sagen, okay, ich brauche jetzt einen Leiter der Montage, ich brauche einen Mitarbeiter, der Qualitätssicherung betreibt, ich brauche eine Buchhalterin, die mir die Personalverwaltung macht und fachspezifisch Verantwortlichkeiten delegiere und daraus mittelfristig ein gemeinschaftlich verantwortliches Führungsteam zu machen. Eine zweite gleichgewichtige Führungsperson, stellen Sie sich vor, Lufthansa, Flug in Not und die beiden Piloten fangen an zu diskutieren, was die Lösung ist. Und von daher, ich tendiere dazu, bis zu einer bestimmten Größe zu sagen, bilde dir ein Team, höre alle Meinungen zu, aber entscheide und sorge für die Umsetzung.
Das war Wilhelm Hartl, das Coach und Vorsitzender des Branchenverbandes IVRSA. Ich habe mit ihm gesprochen über Selbstmanagement im Handwerk. Wann muss ich das in Anspruch nehmen? Wann sollte ich es in Anspruch nehmen? Wie läuft auch so eine Zusammenarbeit dann zwischen Herrn Hartl und dem Betrieb? Was sind so klassische Situationen? Es war sehr, sehr interessant, Herr Hartl. Haben Sie vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke meinerseits und viel Erfolg mit Ihrem Podcast.
Vielen Dank. Das war die 7. Folge des GFF Praxis Talks zum Thema Selbstmanagement im Handwerk. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.